Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Momentan wird ziemlich viel gestritten in Deutschland, vor allem rund um die Frage, wie wir politisch angemessen auf den Krieg in der Ukraine reagieren können. Der Philosoph Andreas Urs Sommer, der war heute Morgen bei uns im Interview und der macht sich Sorgen um die Debattenkultur in Deutschland.
Das ist tatsächlich den Eindruck, den man bekommt, wenn man die aufgeregten Debatten gegenwärtig sich anschaut, dass sie auf ein scharfes Entweder-Oder hinauslaufen und dass die Bereitschaft, eine entgegengesetzte und womöglich einem selbst schmerzende Meinung zu akzeptieren, sich dem Nullpunkt nähert.
Stimmen Sie ihm dazu, Paulina Fröhlich, wenn Sie sich das anhören, also dass sich die öffentliche Debatte eben rund um die Waffenlieferungsfrage zum Beispiel dem Nullpunkt nähert?
Ich glaube, ich bräuchte mehr Übersetzung, um genau zu verstehen und was Herr Sommer da gemeint, um ihm jetzt nicht Unrecht zu kommen. Aber wenn ich jetzt mal interpretiere, geht es darum zu sagen, Debattenkultur ist derart schlecht, wie sie sich an dieser Debatte abzeichnet, dann würde ich hier, glaube ich, nicht so vehement zustimmen. Ich nehme erstmal viel Debatte und Streit wahr, so wie Sie es in Ihrer Anmoderation gesagt haben. Und das halte ich per se auch erstmal für etwas Gutes, dass sich viele Menschen beteiligen und eine Meinung bilden, diese vielleicht auch wieder verwerfen, hinterfragen, sich Fragen stellen, sich anklagend gegenüberstellen, rechtfertigen müssen. Das ist ein handfester Streit. Und wenn der Ganze so friedlich geführt wird, dass man eben nicht unter der Gürtellinie argumentiert und redet, dann kann er Fortschritt bringen, was bedeutet, dass man geistig vorankommt und vielleicht Einsichten gewonnen hat. Und ich glaube, dass es vielen Menschen, und damit rede ich jetzt nicht über Menschen, die vielleicht am Radiomikrofon sitzen oder in großen Zeitschriften veröffentlichen, sondern wirklich normale Bürgerinnen und Bürger, die zu Hause am Frühstückstisch sitzen und die diese Dinge bewegen, dass die gerade mitbekommen, dass geschritten wird, dass sie selber sich fragen, wie stehe ich eigentlich dazu? Und damit ist etwas Gutes erreicht für die Demokratie. Es ist ein Diskurs eröffnet, es ist ein Nachdenken eröffnet. Und wenn irgendwo ein Diskurs wirklich gebraucht wird, ja, dann doch bei solchen tiefgreifenden, alles umfassenden Fragen, wie deren diesen Schwere, der wir gerade konfrontiert sind. Also nein, ich stimme nicht zu. Ich glaube, die Debattenkultur ist nicht am Ende.
Und haben Sie wirklich den Eindruck, dass, Sie haben gerade das Wort Gürtellinie genutzt, also dass diese Diskussion momentan noch über der Gürtellinie stattfindet? Also ich erinnere einmal an den offenen Brief, also es gab jetzt viele offene Briefe, die auch zum Teil aufeinander reagiert haben, aber eben der eine von vor ein paar Tagen, wo 28 Intellektuelle unterschrieben haben, unter anderem Alice Schwarzer, Harald Welzer, die haben eben gesagt, wir sind gegen die Regierungslinie, wir sind gegen Waffenlieferungen, da verschiedene Argumente genannt. Und da habe ich schon den Eindruck, dass da momentan sehr harsch drauf reagiert wird. Also dass zum Teil habe ich Reaktionen gesehen, da wird ihnen der Status als Intellektuelle abgesprochen. Mhm. Da wird dann gar nicht inhaltlich reagiert, sondern da ist das wirklich eher so ein, das dürfen die nicht sagen, was die sagen dürfen. Und dann doch auch wieder eine sehr aggressive Grundstimmung. Also ich würde sagen, auch unter der Gürtellinie.
Ja, okay, da stimme ich zu. Also das ist eine Verächtlichmachung, die wir gesehen haben. Und wo sieht man die, wenn ich nachfrage, wenn ich selber in mich reinhöre, dann kommt immer wieder ein Wort und das ist Twitter. Und Twitter, diese Debattenplattform Internet, wo ich weiß nicht, sind es mittlerweile mehr als 2% aller Deutschen, wo eine wirklich geringe Gruppe von Deutschen registriert ist, dann nochmal die, die überhaupt aktiv teilnehmen, mag nochmal kleiner sein. Und das ist unheimlich stark. Es färbt auf uns alle ab, die wir das konsumieren und verfolgen und dann natürlich aber auch wieder, wie sagt man, also wiederholen, wie wir jetzt und drüber sprechen. Das ist, glaube ich, ein sehr eingeschränkter Teil des Diskurses in Deutschland, wenn auch ein starker, ja. Twitter wird ja auch genutzt, um wirklich wichtige politische Botschaften zu verkünden. Also es ist ja nicht irgendein Schauplatz, sondern es ist ein wichtiger. Aber ich möchte gerne noch mal an dieser Stelle hervorheben, es ist ein Platz, an dem eine bestimmte Gruppe unter der Gürtellinie zum Teil argumentiert. Aber zum Brief, wenn ich da vielleicht noch mal zu der Form. Ich glaube, diese Form des offenen Briefes ist etwas gelungen, oder gelungen, ist vielleicht auch wieder das falsche Wort, aber mein Gedanke ist dieser, es ist eine Form der Allianzbildung, ja, so einen offenen Brief zusammen zu unterschreiben. Und Allianzbildung ist einer meiner Meinung nach, der wichtigsten Fähigkeiten in einer Demokratie. Nämlich Mehrheiten organisieren, an bestimmten Detailpunkten über seinen eigenen Schatten springen und schauen, wie können wir eigentlich hier eine Meinung organisieren, unter der wir uns sammeln können, um Debatten zu organisieren und letztendlich voranzukommen. Und ich glaube, der offene Brief ist ein Stilmittel dieser Allianzbildung, einer demokratischen Fähigkeit. Und das ist gut so. Es gibt natürlich trotzdem viele Dinge, die man kritisieren kann an diesem Brief explizit oder an der Briefform an sich. Unter anderem, dass es häufig zu einer Komplexitätsreduktion kommt, die auch wiederum schädlich für die Demokratie sein kann. Also Sie, die zuhören, hören es, Demokratie ist eine wahnsinnig komplizierte Sache. Es gibt ein Für und Wider. Aber wenn viele Menschen sich versammeln und meinen, so ein Brief, so ein Statement an den Kanzler schreiben zu müssen, dann findet Komplexitätsreduktion statt, dann werden Kompromisse gefunden und das Ganze setzt einen Schleifstein an Stil, an Neuigkeit, würde ich sagen, und an Raffinesse. Und das ist auch hier passiert.
Das, was Sie sagen, kann ich total nachvollziehen. Also Sie haben ja gerade diese Komplexität genannt. Und ich glaube, wenn alle diesen Blick auf eine Diskussion hätten und eben nicht mit dem Anspruch reingehen, ich muss Recht haben, dann wäre viel gewonnen. Ich habe aber eben oft das Gefühl, dass die Debatte das oft nicht zulässt. Also dass die sich sehr klar positionieren, die auch rhetorisch formulieren, dass sie Recht haben oder eben auch dieses Recht für sich in Anspruch nehmen, dass die eigentlich in der Debatte oft lauter verstärkt werden, weil es natürlich viel einfacher ist, eine sehr klare Position auch weiterzutragen. Das heißt aber eben auch gerade in dieser jetzigen Zeit, wo ich schon auch wahrnehme, dass ganz viel Unsicherheiten, ganz viel Zweifel, ganz viel auch Denkarbeit gerade passiert, die sich eben nicht in zwei Sätze gießen lässt, dass dafür oft wenig Platz ist in dieser Debatte. Also wer Zweifel äußert, wird eben nicht so gut gehört. Was würden Sie denn sagen, muss sich ändern, damit sich das auch in der Debattenkultur ändert in Deutschland?
Da fallen mir zwei Dinge spontan ein. Einen ganz kleiner, den jede und jeder von uns persönlich ins private Leben mitnehmen kann und eins auf der großen Bühne. Das Kleine ist, das fängt schon an bei Familienfeiern oder Geburtstagen von Freunden, wo man sich trifft, vielleicht nicht immer auf die Lauteste, auf den Lautesten zu hören, der eine starke Meinung hat, der oder die rhetorisch gewandt stark formulieren kann, was richtig ist und gut, sondern wie wäre es einfach mal, sich selber den Schub zu geben und zu der stilleren Person im Raum zu gehen, die direkt anzusprechen, zu sagen, ich interessiere mich für deine Meinung, was glaubst du denn, was fühlst du denn? Und wenn der erste Zweifel geäußert wird, nicht gleich drüber fahren, sondern es bestärken, Zweifel bestärken, Nachfragen bestärken, stillere Stimmen anhören. Ich glaube, das kann jede und jeder von uns wirklich im Alltag mitnehmen und versuchen, häufiger zu praktizieren, auch im Arbeitsumfeld übrigens. Für die große Bühne fällt mir das große Wort Talksendung, Talkshows ein. Talkshows sind in der Regel danach aufgebaut, dass es eine klare Positionierung gibt, wer hat welche Rolle. Und die Rolle von Professor XY ist, folgende Meinung zu vertreten, die wird dann sogar auf einen Satz zusammengedampft, eingeblendet unten, damit auch alle verstehen, aha, Professor XY steht für diesen Pol und hier steht die Aktivistin Z für den anderen Pol. Und hier können wir natürlich alle gemeinschaftlich auch mal drüber nachdenken, wie lassen sich diese Sendungen so aufbauen, dass sie mehr dem entgegenkommen, was wir von Herrn Sommer eben gehört haben, nämlich vielleicht konstruktiver sind, vielfältigere Stimmen, dass sie auf einen Fortschritt angelegt sind. Also wir haben mit einer Frage die Sendung begonnen, womit kommen wir eigentlich raus am Ende? Das sind jetzt nur wilde Ideen, aber ich denke, darum lohnt es sich, mehr nachzudenken.
Hätte ich auch direkt einen Sendungstipp passend dazu. Es gibt vom SWR ein Format, das wurde zumindest in einer Staffel produziert, das heißt 13 Fragen. Da werden verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Meinungen in einen Raum gesperrt und müssen im Stil eines Exit-Games zusammen Fragen beantworten, die eben zu einem Thema stattfinden. Also zum Beispiel, ist vegetarisch sein das Richtige? Und dann müssen sie eben spielerisch, aber eben auch auf Augenhöhe in der Diskussion dieses Spiel lösen. Und ich fand das sehr angenehm, weil das eben Zwischentöne zulässt und auch Unsicherheiten zulässt und niemand in die Ecke gestellt wird und mit vermeintlich moralischer Überheblichkeit kleingeredet wird.
Was für ein toller Tipp. Vielen Dank, höre ich mir an.